Sie wollen Ihre Immobilie verkaufen? Thomas Hoffmann Immobilien. Seit 20 Jahren vermarkten wir Häuser, Wohnungen und Grundstücke im Großraum Göttingen, Northeim und Duderstadt. Wenden Sie sich vertrauensvoll an uns. Thomas Hoffmann Immobilien Göttingen, der Makler, der Ihnen die Hand reicht.
Ja, Herr Schmitz, eine Bombenräumung mitten in der Corona-Pandemie. Gab es keine Option, die Bombenräumung auf einen späteren Zeitpunkt zu verlegen?
Als Gefahrenabwehrbehörde hat man immer das Problem, wenn man von einer Gefahrenstelle weiß, muss man handeln. In dem Fall haben wir uns eng abgestimmt mit dem Kampfmittelbeseitigungsdienst des Landes Niedersachsen. Das sind ja die Experten für solche Fälle. Und da der Boden durch die Baumaßnahmen bewegt wurde, war die ganz klare und eindeutige Empfehlung, die Räumung auch unter Corona-Bedingungen durchzuführen. Und dass das möglich ist, haben Beispiele in Osnabrück und Meppen gezeigt. Nichtsdestotrotz ist der Zeitpunkt grundsätzlich nicht sehr angenehm und es ist auch eine hohe Belastung auch für die zu evakuierende Bevölkerung, keine Frage.
Wie stellen Sie denn eigentlich sicher, dass jeder der AnwohnerInnen über die Räumung vorab informiert ist?
Ja, wir haben ja relativ dann früh angefangen, sind mit der Information sozusagen dann öffentlich geworden, um eben alle erreichen zu können. Wir haben auf vielfältigen Kanälen berichtet, wir haben Flyer verteilt, wir haben die Multiplikatoren im Viertel genutzt, wir haben die örtlichen Medien genutzt, wir haben ein Bürgertelefon geschaltet, wo man sich dann melden konnte. Wir haben ja dieses Hotelangebot sozusagen oder hat die HOGA initiiert, wir haben es dankend angenommen. Wir haben auf vielfältigen Wegen versucht, die Bevölkerung zu erreichen und am 26. Januar wird eben dann noch ein Flyer verteilt, der nochmal Konkretes zur Evakuierung am Samstag an Inhalten enthalten wird.
Ja, gibt es denn Senioren- oder Pflegeheime innerhalb des Sperrkreises? Und wenn ja, wie werden diese untergebracht, ab wann und durch wen wird das geschehen?
Auch das haben wir relativ früh in unserem Konzept bedenken können. Wir haben tatsächlich auch die Impfreihenfolge der Heime danach ausgerichtet. Es gibt ein Heim, was betroffen ist, das wird in andere Heime sozusagen im gleichen Verbund evakuiert. Da kümmert sich die Heimaufsicht drum in enger Zusammenarbeit mit den Trägern oder Betreibern dieses Heimes und mit großer Unterstützung des technischen Hilfswerkes.
Wie viele Menschen kommen denn nicht privat unter und haben sich für die Evakuierungszentren angemeldet? Wie voll werden die Zentren am Wochenende sein? Wie sieht es da mit den Kapazitäten aus?
Ja, also ich glaube, es haben sich viele Menschen privat kümmern können. Entweder über sozusagen private Kanäle oder eben das Hotelangebot. Offen geblieben sind eben noch gut 500 Personen, die sich bis Stand letzten Freitag bei uns gemeldet hatten, sodass die Kapazitäten in den drei Evakuierungszentren bei weitem ausreichen werden. Selbst wenn jetzt auch noch kurzfristig Menschen, die vielleicht sich noch nicht gekümmert haben, auch in den Zentren noch aufgenommen werden müssen. Also wir hatten da deutlich mehr Menschen eingeplant und gehen jetzt davon aus, dass wir die dann auch in den Zentren sehr gut verteilen können.
Die Unterbringung soll pandemiegerecht erfolgen. Was musste dabei zusätzlich beachtet werden?
Naja, wir stimmen uns sehr eng mit dem Gesundheitsamt von Stadt und Landkreis Göttingen ab. Wir haben quasi die Erfahrungen aus den letzten Monaten mit einfließen lassen können. Wir werden zum Beispiel kostenlos die sogenannten FFP2-Masken, also Masken mit dem höchsten Schutz, die jetzt ja auch verpflichtend im Einzelhandel sind und im ÖPNV sind, werden wir kostenlos austeilen. Wir werden bei Eintritt in Evakuierungszentren Fieber-Mess-Schnelldurchgang machen. Sollten dann Menschen auffällig sein, also erhöhte Temperatur oder Fieber haben, würden wir dann gleich einen Schnelltest durchführen. Wir werden natürlich die uns bekannten Infizierten in diesem Bereich, beziehungsweise mit Covid-Infizierten, beziehungsweise Kontaktpersonen ersten Grades dieses Bereiches gesondert ansprechen und auch in einer ganz gesonderten Unterkunft unterbringen. Darüber hinaus haben wir nicht diese typische Turnhallenkonstruktion, wo dann viele Menschen auf engstem Raum zusammen sind, sondern wir haben Schulgebäude zum Beispiel werden wir nutzen, die dann kleinere Räume, also die klassischen Klassenräume vorhalten, wo dann auch eben nur eine bestimmte Anzahl Menschen dann in diesen Räumen zusammengebracht wird, so wie es eben die Corona-Verordnung aktuell zulässt.
Ja, es gab ja auch Kritik an dem Evakuierungskonzept, zum Beispiel, dass die Unterbringungskosten in Hotels und Pensionen nicht übernommen werden. Wie beziehen Sie dazu Stellung?
Naja, also zunächst mal kann ich jede Kritik nachvollziehen. Wir nehmen Kritik auch immer als Ansporn sozusagen, daraus zu lernen und unsere Schlüsse zu ziehen. An der einen oder anderen Stelle hätte ich mir gewünscht, dass man sich erst informiert und dann kritisiert. Aber nochmal, ich kann das gut nachvollziehen, dass die Menschen da besorgt sind. Und wir haben mit vielfältigen Informationsangeboten auf unserer Homepage dann auch Informationen zugänglich gemacht. Also so Kritik wie, was ist mit meinem Haustier etc., hätte es nicht gebraucht, hätte man sich informiert, in Anführungsstrichen, weil wir daran auch gedacht haben. Was die Hotelangebote einfach angeht, ist, uns ist dieses Angebot von DEHOGA, man ist da auf uns zugekommen, das haben wir gerne angenommen. Wir hätten das auch nicht annehmen müssen, dann hätten sich die Menschen halt zu den üblichen Hotelpreisen versorgen können. Ich glaube, das wäre bei einigen Hotels dann sogar teurer geworden, auch wenn das ein oder andere Hotel wohl grundsätzlich auch billiger anbietet. Dabei muss man aber auch berücksichtigen, dass in vielen Hotels halt auch ein Führer-Check-in etc. möglich ist. Von dementsprechend ist es, glaube ich, ein ganz guter Mix an Angeboten, aber nochmal, jeder, der eine Unterbringung braucht, wird dann auch von uns in diesem Evakuierungszentrum versorgt.
Wie hoch sind denn eigentlich die Kosten und wer übernimmt die? Also ist es die Kommune und hängt es dann am Ende davon ab, ob es wirklich Bombenblindgänger sind?
Ja, diese Kostenfolge, die ist sehr komplex. Wir haben ja 4 Verdachtspunkte. Sie erinnern sich, dass wir ursprünglich 6 hatten, davon konnten ja 2 zum Glück ausgeschlossen werden. 4 sind nach wie vor Verdachtspunkte, die wir erst am 30. Januar konkret oder wo wir erst am 30. Januar konkret wissen, ob wir wirklich Kampfmittel haben oder nicht. Und davon hängt dann tatsächlich auch die Kostenfolge ab. Hätte man also 4 mal kein Kampfmittel, dann zahlt es tatsächlich die Kommune allein. Findet man Kampfmittel und müssen die sozusagen entsorgt werden, zahlt ein Teil das Land Niedersachsen. Der Kampfmittelbeseitigungsdienst ist ja auch eine Behörde des Landes Niedersachsen, aber auch eben die sogenannten Störer, also die Eigentümer der Grundstücke. Und das sind dann im Wesentlichen zum einen die Gesellschaft, die dort baut. Die Stadt Göttingen ist Eigentümerin oder hält eine Fläche eines Verdachtspunktes und dann die örtliche Kirchengemeinde. Und dann wird sozusagen bei der Kostentragung, je nach Ausgang der Frage, wo liegt ein Kampfmittel, wo liegt keins, wird die Kosten dann auf die eben genannten Beteiligten verteilen.
Ja, wie können sich die GöttingerInnen am Wochenende informieren und vor allem erfahren, wann es zu einer absichtlichen Sprengung kommt, was ja möglich ist?
Ja, da nutzen wir auch unsere Erfahrung aus 2019. Da haben wir eigentlich ein ganz gutes Feedback bekommen. Und zwar, wir werden also eine Art Live-Ticker auf unserer Homepage auch einrichten. Die örtlichen Medien werden sicherlich berichten. Das Stadtradio wird ja sicherlich auch berichten. Und wir wollen in unseren Evakuierungszentren eben dann auch vor Ort berichten. Also ich glaube, nichts ist schlimmer, wenn man nicht weiß, wie lange es noch dauert. Ich glaube, wenn man aber weiß, jetzt ist man beim Punkt 1 oder Punkt 2 oder jetzt wird gesprengt oder jetzt wird nicht gesprengt, ich glaube, das ist wichtig, dass wir da sozusagen kommunizieren. Und wir haben jetzt auch nochmal das Angebot einer im Viertel tätigen Dolmetscher oder ehrenamtlichen Dolmetschergruppe angenommen und prüfen gerade, ob die uns in den Evakuierungszentren nicht sozusagen noch unterstützen können, um vielleicht die Menschen zu erreichen, die in den üblichen Sprachen sozusagen nicht zu erreichen sind. Und wenn es eine Sprengung tatsächlich geben sollte, werden wir eben auch über das System CAT-Fahren dann nochmal eine Vorwarnung geben. Das hat ja Konsequenz auch für diesen Radius 1000 bis 1250 Meter.